gesellschaftliche Krisen in Vergangenheit und Gegenwart.
Und Zukunft. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur 5. Folge unseres 6-teiligen Krisengipfel-Podcasts. In der heutigen Folge treffen zwei wissenschaftliche Disziplinen aufeinander, von denen man eigentlich nicht automatisch erwarten würde, dass sie einen fruchtbaren wissenschaftlichen Austausch hinbekommen würden, nämlich die Indogermanistik und die Psychologie. Vertreten werden die beiden Fächer von Theresa Roth und Nick Augustat. Hallo, ihr zwei.
Hi.
Hallöchen.
Ja, dann will ich auch gar nicht weiter lange darum herumreden. Ich bin einfach mal gespannt, was ihr uns jetzt gleich zu erzählen habt und würde mich freuen, wenn ihr euch erstmal kurz vorstellt. Vielleicht fängst du mal an, Theresa.
Danke, Tina. Ich heiße Theresa Roth. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachgebiet Vergleichende Sprachwissenschaft und Keltologie an der Uni Marburg und bin hier seit Juli 2020 als Postdoc angestellt. Ich habe Indogermanistik studiert oder historisch vergleichende Sprachwissenschaft mit den Nebenfächern klassische Philologie und klassische Archäologie und habe dann in meiner Promotion, die ich in Marburg absolviert habe, mich mit Ritualtexten beschäftigt.
Sehr gut. Und dann will ich auch von Nick wissen, was hast du so gemacht in deinem Studium?
Ja, vielen Dank. Ich bin Nick. Ich komme ursprünglich aus Dortmund, habe in Bochum studiert, sowohl den Bachelor als auch den Master. Und seit Ende des letzten Jahres bin ich nunmehr Doktorand an der Uni Marburg im Fachbereich für Psychologie, genau in der Arbeitseinheit für differenzielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung.
Okay, wow. Jetzt sind bestimmt alle mal sehr gespannt, was jetzt gleich hierbei rauskommt, wie ihr euch unterhaltet. Aber da möchte ich wieder an die Frage, die Runde an Theresa zurückgeben. Was hast du denn genau geforscht in deiner Dissertation und was hat das alles mit Krisen zu tun?
Genau, die richtige Frage. Dankeschön. Ich habe mich mit Ritualtexten beschäftigt und eigentlich habe ich so ein bisschen einen Schnittstellenbereich tatsächlich bearbeitet oder aus Sicht vieler Indogermanistinnen und Indogermanisten vielleicht auch einen Randbereich meines Fachs, weil ich mich nicht nur oder nicht in erster Linie mit Sprachentwicklung und Sprachrekonstruktion beschäftigt habe, was ja in der Indogermanistik eigentlich die zentrale Rolle spielt, sondern weil ich mich mit Texten vor allen Dingen beschäftigt habe und mit der Funktion von Texten, also auch mit der kommunikativen Funktion von Texten zum Beispiel. Und da haben mich eben besonders religiöse Texte oder Texte aus dem Bereich Religion und Ritual fasziniert, weil ich finde, dass sie eine ganz besondere Art von Kommunikation darstellen. Und ich habe Vorschriften oder Anweisungen mir angeschaut, wie man Rituale richtig durchführen soll. Also richtig auch in dem Sinne, damit sie funktionieren und damit das Ergebnis das gewünschte ist und welche kommunikativen Schrauben sozusagen gestellt werden können oder gestellt werden müssen von den Verantwortlichen, damit die Kommunikation mit den Göttern, die durch die Rituale intendiert ist, glückt und damit man das erhält, was man möchte. Und ich habe Rituale angeschaut aus dem antiken Anatolien, hethitische Rituale aus dem grob 2. Jahrtausend vor Christus. Da sind besonders viele davon aufgeschrieben und in Archiven gelagert worden. Und deswegen kann man da ziemlich gut einen Überblick gewinnen, auch über die Gründe, warum ein Ritual durchgeführt wird. Und solche anlassbezogenen Rituale, die nennen dann eben ganz häufig Dinge, Phänomene, die wir als Krisen einordnen würden oder die auch damals schon als Krisen eingeordnet wurden. Auf der einen Seite auf der persönlichen Ebene, also persönliche Krankheiten oder vielleicht Störungen im weiteren Sinne, psychosomatische oder psychische Störungen könnte man vielleicht zu einigen von den Dingen sagen. Und auf der anderen Seite aber auch Krisen, die Gruppen, gesellschaftliche Gruppen, Städte oder die Bevölkerung oder das Heer oder sowas betreffen, sowas wie Seuchen in dem Fall. Das sind Fälle, die ziemlich breit dokumentiert sind und wo man quasi als Krisenbewältigungsoption offensichtlich zu den Ritualen gegriffen hat.
Das hört sich wirklich sehr spannend an, oder Nick?
Ich denke, wir können von verschiedenen Wissenschaften noch vieles lernen. Wir in der Psychologie, wir schauen uns vor allem die individuelle Ebene an, schauen, wie sich bestimmte Veränderungen des Umfelds oder von Kognition auf das Verhalten auswirken, aber auch auf neuronalem Level, wie sich beispielsweise die Konzentration eines bestimmten Neurotransmitters verändert oder wie jetzt die Interaktion zwischen Gehirnarealen, wie zum Beispiel die neuronale Feuerrate, wie sich das Ganze verändert. Und da steht uns auch eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten zur Verfügung.
Und das hat Einfluss darauf, ob man eine Situation als Krise wahrnimmt oder es gibt Zusammenhänge zwischen Krisensituationen und der neuronalen Feuerrate oder Verhalten?
Auf jeden Fall. Also wenn ich die Umgebung verändere, dann löse ich ja auch automatisch eine, ich sag mal, Ausgleichshandlung oder eine Reaktion hervor. Wenn ich jetzt in der Umgebung ein paar Stressoren installiere, ich setze jetzt einen Probanden in einem imaginären Experiment in einem Käfig aus und packe jetzt ein paar hungrige Schimpansen, die noch so modifiziert wurden, dass sie auf einmal Lust haben, Menschen zu essen. Wenn ich die da jetzt reinpacken würde, dann wäre es ein sehr großer Stress. Und natürlich würde das Individuum jetzt auch auf die Idee kommen, dieser Situation irgendwie das Beste zu entlocken, indem die Person jetzt versuchen würde zu fliehen oder sich eben dem Kampf anzunehmen. Da würden wir jetzt auch zum Beispiel von einer Fight-or-Flight-Response reden.
Aber jetzt sag mir, dass ihr nicht wirklich solche Experimente macht.
Nein, natürlich nicht. Das war einfach nur, um so ein bisschen auf den Geschmack zu kommen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich Situationen darstellen können. Vor vielen Millionen Jahren war die Situation vielleicht noch etwas anders, als sie es heute ist. Und auch da können wir natürlich aus den Relikten der Urzeit lernen. Wir haben ja auch so etwas wie Fossilien oder Fundstücke, wie zum Beispiel Waffen von Menschen. Wir haben Höhlenmalereien. Und das ist natürlich jetzt nicht das, worauf sich insbesondere die Psychologie fokussiert. Aber auch da kann man durchaus Erkenntnisse gewinnen, wie jetzt sich das Individuum in der damaligen Zeit verhalten hat. Und um auf das Beispiel mit dem Affen zurückzukommen, auch wenn das wirklich zugegeben ein seltsames Beispiel ist, so haben sich die Stressoren über die Zeit, würde ich sagen, verändert. Während man vor noch 500 Jahren beispielsweise in Kreuzzügen wirklich Angst um sein Leben haben musste, ist jetzt die aktuelle Gefahr eine etwas andere, um auch den Bezug zur aktuellen Situation zu finden. Wir selbst befinden uns jetzt auch in einer Krise, in einer Krisensituation, die wir versuchen zu lösen, aber die Anforderungen sind nunmehr andere, als sie es vor vielen hundert Jahren war. Natürlich gibt es auch heute noch das Problem, dass Menschen daran sterben können, dass es also so etwas wie ein Damoklesschwert gibt, das noch über einem hängt, wo man irgendwie zusehen muss, dass man aus diesem Loch herauskommt, dass man das Beste daraus macht. Aber ja, Sie sagen, das ist die Anforderungen, die haben sich natürlich über die Jahrhunderte und Jahrtausende verändert.
Ich finde das super spannend, weil wir ja eigentlich genau durch die Texte vielleicht rausfinden können, was die Menschen in einer bestimmten Zeit als Stressoren empfunden haben, ne? Oder was auslösende Ereignisse oder Zustände waren, die Stress und die dann entsprechende Fight or Flight oder andere Strategien ausgelöst haben.
Ja, natürlich.
Aber was mich total interessieren würde, weil du jetzt das fiktive Beispiel gebracht hast, ich würde auch total gerne wissen, was du für tatsächliche Experimente in deiner Arbeit machst.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. In meinem jetzigen Dissertationsprojekt geht es vor allem darum, inwieweit Veränderungen des Dopaminspiegels oder genauer gesagt, wie Veränderungen des Dopamin-Levels durch verschiedene Einflüsse sich auf das Belohnungslernen auswirken. Also wie gut ich in der Lage bin, von Belohnung zu lernen. Wenn ich jetzt eine Aufgabe bekomme und als Belohnung dafür einen monetären Anreiz habe, ich kann jetzt zum Beispiel für diese Aufgabe einen Euro bekommen und gucke dann eben, wie Probandinnen und Probanden davon lernen. Und eine interessante Konsequenz, die eventuell ein Ergebnis darstellen könnte, wäre, dass wenn wir den Dopaminspiegel verändern und sich dieses Belohnungslernen dadurch verändert, dass es auch so sein könnte, dass sich eine depressive Symptomatik dadurch verbessern lässt. Es gibt ja verschiedene Theorien zur Depression und da gibt es sowohl neuronale Ansätze, behaviorale Ansätze, kognitive Konzepte, wie zum Beispiel die kognitive Triade, dass ich ein schlechtes Bild von mir selbst habe, von meiner Umgebung, von meiner Zukunft und so weiter. Und wir setzen da ziemlich low-level-mäßig an und wollen gucken, wie wir ja durch eine Veränderung von bestimmten Mechanismen und die gezielte Veränderung dieser Funktion, wie die sich eben auch auf behavioralem und kognitivem Level auswirken.
Aber das bedeutet, dass, also es gibt diese unterschiedlichen Ansätze in der Psychologie, aber die schließen sich nicht aus, sondern die greifen auch irgendwie ineinander oder bedingen sich gegenseitig?
Ja, selbstverständlich. Überall, da wo man auch Grundlagenforschung betreibt, zeigen sich natürlich auch Implikationen für andere Disziplinen. Wenn wir jetzt zum Beispiel in der, ich nenne es mal Neuroforschung, sagen, wir haben da einen möglichen Mechanismus gefunden, dann wäre natürlich der nächste Schritt zu gucken, wie sich diese Forschung in die Praxis transferieren lässt. Denn überall, wo wir sagen, okay, wir können zum Beispiel den Dopaminhaushalt beeinflussen, dadurch zeigt sich eine Veränderung der Symptomatik, dann hätte das zum Beispiel die Folge, dass man auch in der klinischen Praxis vielleicht sehen würde, okay, wir haben da ein sehr vielversprechendes Instrument, beispielsweise die Applikation von Tabletten, die jetzt einen Eingriff in den Dopaminhaushalt nach sich ziehen. Und wenn man dadurch zum Beispiel bestimmte Formen der Depression behandeln könnte, dann wäre das schon mal ein kleiner Gewinn. So, aber das natürlich noch als sehr großer Ausblick. Natürlich müssen sich diese Theorien und Hypothesen, die man generiert, auch erst einmal bewahrheiten. Und dafür brauchen wir natürlich viele Tests. Wir haben eine lange Projektlaufzeit, in der wir auch sehr aufwendig messen werden. Unser Ziel ist es, zum Beispiel etwa 300 Personen zu erheben mit einer EEG-Messung. Was natürlich bedeutet, dass wir lange Testlaufzeiten haben, dass sich das über einen langen Zeitraum erstreckt. Und ehe man sich versieht, sind dann diese 2-3 Jahre auch schon wieder rum. Und in dieser Zeit ergeben sich dann natürlich auch wieder neue Fragen und Ideen, die man dann in einem nächsten Anlauf klären würde.
Und die Patienten oder die Menschen, die ihr untersucht in den Experimenten, die haben alle schon vorher festgestellt, eine Depression oder irgendeine Vorgeschichte in dem Zusammenhang? Oder müssen die eben gar nichts haben, um in Frage zu kommen?
In unserer Studie wird es so sein, dass wir vor allem gesunde Kontrollprobanden erheben werden. Es gibt natürlich auch klinische Trials, in denen man gezielt mit Patienten arbeitet. Aber in unserem Fall ist es so, dass wir wirklich diese gesunde Allgemeinbevölkerung akquirieren wollen und testen wollen.
Und ich frage mich jetzt, jetzt gab es ja die Neurowissenschaft damals noch nicht, Theresa, oder? Also was würdest du denn sagen, wie gab es denn bei den Hittitern schon Depressionen? Kann man das irgendwo erkennen? Kannst du sagen, wie die sich damit auseinandergesetzt haben oder das vielleicht sogar behandelt haben auf eine Art?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Indikationen, die angegeben werden in den Ritualen, darauf hindeuten, dass Menschen persönliche Krisen hatten, die in den Bereich dessen, was man heute psychosomatische Störung oder Problematik vielleicht nennen könnte, reinspielen irgendwie. Also was beschrieben wird, sind Symptome, zum Beispiel eben Angststörungen oder Schlafstörungen, dass Menschen über große Angst haben oder auch Probleme wie Impotenz möglicherweise oder aber auch, das finde ich total spannend, sowas wie Familienstreitigkeiten, also auch auf der sozialen Ebene sowas wie Desintegration oder Dysfunktion oder sowas passieren kann und dass es dann eben Behandlungen gibt, die angebunden sind oder eingebunden sind in ein religiöses Welterklärungsmodell. Also natürlich gab es keine naturwissenschaftlichen Erklärungsansätze für irgendwelche Störungen oder Krankheiten. Noch gab es eine Vorstellung davon, was Psyche ist oder wie Psyche funktioniert, ne? Also das, worauf man alles als Ursache-Wirkungsrelation zurückführen konnte, waren letztlich die Vorstellungen von der Götterwelt oder der Welt von irgendwelchen supernatürlichen Wesen, auf die man nicht so Zugriff hatte. Und die Rituale sind dann eben die Ansatzmöglichkeit zu sagen, wir können aber mit diesen Wesen in Kontakt treten und wir können sie auf der kommunikativen Ebene beeinflussen, dass sie etwas verbessern oder etwas zurücknehmen. Und das ist der Weg, den uns dann die Rituale sozusagen zeigen. Und ich finde besonders spannend, dass man aber vielleicht sagen kann, die Techniken, die angewendet werden, auch wenn wir natürlich heute nicht mehr glauben, dass diese Kommunikation mit den Göttern zu einer Verbesserung geführt hat und dass die Rituale deswegen funktioniert haben, in unserem Sinne so in Anführungszeichen, würde ich sagen, dass die Techniken, die verwendet wurden, aber schon dazu beigetragen haben, dass sich eine Person besser gefühlt hat. Also, dass man sehr stark konkretisiert hat, wie man sich die Krankheit vorstellt und wie man die Krankheit dann zum Beispiel als Verschmutzung von der Person entfernen kann durch Abwaschen oder dass man die Krankheit als irgendetwas, das in dir drin ist, vorstellt und konzipiert, das dann herausgezogen wird. Also in manchen hethitischen Ritualen werden an die Person, an ihre Gliedmaßen Fäden angeknüpft und aus den Fäden soll dann das, was die Person schwarz gemacht hat oder was die Person weiß gemacht hat mit verschiedenen Farben, dann herausgezogen werden. Und diese Instrumente oder diese Bestandteile, die benutzt werden, die werden hinterher auch entsorgt oder verbrannt meistens oder vergraben, um dann wirklich ganz sinnlich, ganz physisch erfahrbar zu machen, wie etwas von der Person weggenommen wird und sie sozusagen befreit wird von der negativen Empfindung oder von der negativen Situation. Und da würde ich sagen, dass man das schon als effektiv sich vorstellen kann, ne? Also dass es den Menschen einfach was gebracht hat, das so deutlich abgebildet zu bekommen und daran glauben zu können, dass das funktioniert und auch einfach die Option zu besitzen, selber zu handeln. Also nicht als in einer aussichtslosen Situation als Opfer sich zu fühlen, sondern selbst aktiv zu werden und selbst ein Handlungsinstrument erstmal zur Verfügung gestellt zu haben.
Und glaubst du, dass das auch mit reinspielt, dass sich Menschen einfach mit dir beschäftigen? Du hast ein Problem und die Leute geben dir die Zeit, hören dir zu und so weiter. Das sagt man ja auch heutzutage immer, ne, aus Arztpraxen, dass man da zu wenig Zeit bekommt und die Menschen dadurch kranker sind, als sie sein müssten sozusagen, weil sie sich einfach nicht gehört fühlen. Wie siehst du das?
Ja, genau. Also ich glaube auch, dass so die schon die Möglichkeit, Kontakt zu jemandem zu haben, das Faktum, dass der Zustand ernst genommen wird und dass jemand sich damit beschäftigt. Und ich glaube auch, die starke Einbindung von körperlichen Techniken irgendwie, ne? Also so Selbstregulation oder Koregulation, dass jemand mit dir Bewegungen durchführt oder bestimmte Bereiche deines Körpers angesprochen oder berührt oder gereizt werden oder dass auch andere Wahrnehmungsreize wie mit Licht und Dunkelheit irgendwie vorgenommen werden. Ich glaube, das macht das zu etwas, was man heute vielleicht in dem esoterischen Bereich so als ganzheitliche Behandlung oder ganzheitliches Konzept bezeichnen würde. Aber ich weiß nicht, Nick ist da vielleicht eher kritisch gegenüber solchen, weiß nicht, wie sich die Psychologie heute gegenüber Heilpraktikern oder Menschen so mit dem Esoterik-Background sieht oder wie ihr das beurteilt.
Ich würde sagen, da gibt es tatsächlich eine große Schnittstelle und zwar in der Placebo-Forschung. Da wird ja auch mit Erwartungseffekten gearbeitet und das ist auch ein Gegenstand aktueller Studien, einschließlich meiner, denn das, was ich zu Dopamin erzählt habe, das ist im Grunde ein Wirkmechanismus, der auch durch Placebo hervorgerufen werden könnte. Und in Bezug auf HeilpraktikerInnen oder auf, was du noch genannt hast, Esoterik, da bin ich leider kein Experte für, da kann ich nichts zu sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass durch den Placebo-Effekt auch in klinischen Trials sich Effekte gezeigt haben. Also wenn ich jetzt auf Studien schaue, die eine Handvoll Testpersonen untersucht hat und Folgendes gemacht hat. Sie hat die Testperson entweder in eine Gruppe gepackt, wo 50% der getesteten Menschen ein Placebo bekommt, oder sie haben Leute in eine Gruppe gepackt, wo 33% der Getesteten eine Placebo-Tablette bekommt, oder sie packen die Person in eine Gruppe, wo 20% der Getesteten eine Tablette mit Placebo bekommt. So zeigen sich auch Effekte in Abhängigkeit der Wahrscheinlichkeit des Erhalts eines Placebos. Also wenn ich eine größere Wahrscheinlichkeit dafür habe, ein Placebo zu erhalten, wie es zum Beispiel in der 50%-Gruppe war, dann zeigt sich im Therapiesetting ein schlechteres Ergebnis. Also mehr Probanden und Probandinnen springen ab. Es zeigt sich eine geringere Reduktion der Symptomatik. Wenn ich jetzt allerdings den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vermittle, dass sie eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit dafür haben, ein Placebo-Präparat zu erhalten, dann wiederum verbessern sich die Outcomes. Das wurde auch mit großen Meta-Analysen gezeigt. Also das sind dann nicht nur einzelne Studien, die jetzt in einem Experiment so etwas untersucht haben, sondern es ist eine Zusammenfassung von vielen einzelnen Studien, wo sich dann die durchschnittlichen Outcomes so geäußert haben.
Also das heißt, der Glaube an eine effektive Strategie an sich bewirkt schon was, aber man darf nicht wissen, dass es vielleicht auch nur Placebo sein könnte.
Richtig, also das Lustige an den Studien ist, dass alle Personen, dass die Daten dieser Personen, dass die alle aus demselben Studienarm stammen. Wenn ich mich richtig erinnere, waren das tatsächlich alle Personen, die aus dem Placebo-Zweig stammen. Und wenn ich mir vor Augen führe, dass all diese Personen ein Placebo-Präparat erhalten haben und nur diese Wahrscheinlichkeit des Erhalts manipuliert wurde, dann würde ich für mich daraus folgern, dass es schon sehr wahrscheinlich ist, dass diese Wahrnehmung davon, dass mir geholfen wird, dass sie sich auch automatisch auf mein Selbstgefühl auswirkt, wie positiv ich Dinge empfinde. Und das kann ja auch ein sehr simples Beispiel sein. Vielleicht gibt es ja hier Big Bang Theory Fans unter uns, davon gehe ich sogar mal sehr stark aus. Und da kann vielleicht sogar ein TikTok helfen. Nur was die Forschung dazu sagt, ist natürlich ein anderes Paar Schuhe. Nur da würde ich auch wiederum sagen, wenn wir da auf die Geschichte schauen, und das ist ja das, was du machst, Theresa, dass du dir Texte aus alter Zeit anschaust. Und wenn man auch da solche Signale sieht, dass diese Erwartungen einen so eminenten Einfluss haben auf unser Fühlen, auf unser Handeln, dass wir vielleicht genauer schauen sollten, was genau dafür verantwortlich ist. Und da gibt es die stärkste Evidenz aus dem Bereich der Schmerzforschung. Wir selbst wiederum schauen uns das jetzt in Bezug auf Depressivität an und auf Belohnungslernen. Und je nachdem, wie sehr man diesen Forschungsbereich noch ausweitet oder auf andere Forschungszweige übergeht, denke ich, können wir noch sehr viel lernen, sowohl aus den heutigen Studien als auch aus dem, was schon vor vielen Hunderten von Jahren praktiziert wurde. Vielleicht als kleines Nice to know, es gibt ja zurzeit, nehme ich an, auch diesen Trend, alte Relikte zu untersuchen und daraus Schlüsse für die heutige Zeit zu ziehen. Konkretes Beispiel ist die chinesische Mauer, wo, ich weiß leider nicht genau wann, aber auch herausgefunden wurde, dass Reis mitverarbeitet wurde in dem Zement, sodass die Mauer eine besondere Stabilität an den Tag legen kann. Und das sind Erkenntnisse, die natürlich im Laufe der Zeit abhandengekommen sind, aber durch eine strukturierte Reanalyse wieder zu Tage gefördert wurden. Und da denke ich, könnte man sehr viel noch von lernen.
Das war gut. Also auch für das konkrete Beispiel. Ich habe immer, das Gefühl, mir hilft das total, oder mir hat es in meiner Diss jetzt total geholfen, mich mit psychologischen Modellen, mit dem Stressreaktionsmodell oder sowas zu beschäftigen, um eine Vorstellung davon zu gewinnen, was das bedeutet haben könnte oder wie man das, was ich als Text vorliegen habe, noch interpretieren könnte. Ich habe aber immer das Gefühl, dass die andere Blickrichtung, also wie ich etwas liefern könnte oder wie ich interessante Erkenntnisse auch in Richtung der Psychologie zum Beispiel weitergeben könnte, dass das viel komplizierter ist irgendwie, weil man halt diesen Naturwissenschaftsstolperstein hat, also diese unterschiedlichen Welterklärungsmodelle, die in den verschiedenen Gesellschaften natürlich zur Verfügung gestanden haben.
Dazu würde ich sagen, dass es auch vor allem eine Bereitschaft liegt, sich für andere Dinge zu öffnen. Wenn ich jetzt auf meinem Forschungszweig beharre und nichts als das mache, was jetzt gerade en vogue ist, natürlich ist dann meine Palette an Möglichkeiten eng begrenzt. Auf der anderen Seite, wenn ich eine Hypothese generiere, hat das natürlich immer einen Ausgangspunkt. Das kann natürlich Evidenz sein, die vor kurzem berichtet wurde, auf der ich aufbauen möchte. Auf der anderen Seite aber kann ich auch schauen, was schon vor 100, vor 200 oder mehreren Jahren gemacht wurde und das zum Anlass nehmen, neu zu forschen. Ich kann mich aus meiner Zeit in Bochum erinnern, dass ein Professor sich eine Entdeckung, ich muss kurz nachdenken, dass ein Professor sich angeschaut hat, nachdem er ein Buch entdeckt hatte aus längst vergangener Zeit, irgendwann, ich glaube aus den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, das sich mit Gesichtsasymmetrien befasst hat, und darauf aufbauend wurde er inspiriert, zu dem Thema weiter zu forschen. Das heißt, vieles, was auch in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten in Vergessenheit geraten ist, kann durch Wiederentdeckung sofort Gegenstand aktueller Forschung werden. Das liegt immer daran, wie man etwas bewertet und wie relevant es einem selbst erscheint. So, und das ist, wie ich dann auch gerade gesagt habe, einfach eine Sache dessen, wie bereit ich bin, mich auf andere einzulassen. Und da ist es natürlich möglich, interdisziplinäre Ansätze aufzugreifen und gegenseitig voneinander zu profitieren. So kann zum Beispiel die Indogermanistik von der Psychologie vielleicht lernen und auf der anderen Seite auch die Psychologie von der Indogermanistik. Denn es ist ja nicht so, dass Menschen sinnlos ihre Zeit verbringen, sondern auch vor vielen hundert Jahren haben sie sich viele Gedanken gemacht. Ich meine, einer der größten Ikonen dürfte ja vielleicht Immanuel Kant sein. Der hat auch nicht gestern gelebt, nicht vor 10 Jahren, sondern das ist jetzt auch schon über 200 Jahre her. Und ich denke, das, was er sagt, ist im Bereich der Philosophie noch brandaktuell.
Das stimmt, total. Ich glaube, der Traum jeder Indogermanistin, dass ihr jemand sagt, dass die Psychologie was von uns lernen könnte. Wunderschön. Und ich fand das auch ganz spannend. Ich glaube, also ich habe das auch so ein bisschen im Bereich der Traumaforschung nachverfolgt, weil da gab es, glaube ich, einen gewissen Trend, auch traumatisierende Großereignisse wie Kriege oder sowas jetzt auch nachträglich nochmal zu bewerten und zu untersuchen, weil jetzt beispielsweise in der Zeit des Ersten Weltkriegs natürlich schon eine Dokumentation von Symptomen vorliegt und zugänglich ist, die darauf hindeuten, dass Menschen durch Kriegshandlungen traumatisiert wurden, was in der damaligen Zeit aber einfach komplett als Simulation und Wertzersetzung und so weiter behandelt, also und auch tatsächlich dann behandelt wurde, indem man versucht hat, der Person im Lazarett oder zu Hause noch größere Schmerzen zu bereiten oder die Situation noch unannehmlicher zu gestalten, damit das dann besser ist, an die Front zurückzukehren sozusagen. Und das finde ich ganz spannend, dass auch in einer wissenschaftshistorischen Perspektive diese Fälle und diese Überlieferungen, sage ich jetzt mal, aufzuarbeiten und in Relation nochmal zu dem zu setzen, was man heute weiß und was die Psychologie heute darüber weiß, wie Traumata entstehen. Und dann sind wir ja auch schon wieder bei der Stressreaktion sozusagen vom Anfang angelangt. Also dass eine Neubeleuchtung oder eine nochmal in einen neuen Kontext Setzung von vielen Dokumentationen auch einfach super spannend ist.
Dem kann ich nichts hinzufügen.
Dankeschön.
Und gibt es eigentlich in der heutigen Psychologie-Forschungswelt Ansätze, sich mit Ritualen zu befassen?
Mein Bauchgefühl sagt ja. Allerdings kann ich darauf keine genaue Antwort geben. Das entzieht sich meiner Erkenntnis.
Ich kann dazu eine Antwort geben. Lustigerweise kann ich dazu was sagen, weil ich eben im Zusammenhang mit den Traumata mir das mal angeschaut habe. Also ich habe Rituale untersucht bei den Hethitern, die an dem Heer oder an der Truppe durchgeführt werden, wenn zum Beispiel das Heer eine Niederlage erlitten hat. Und dann habe ich mich gefragt, irgendwie, ne, können diese Rituale auch dazu geeignet gewesen sein, traumatische Erfahrungen zu behandeln oder zu erleichtern irgendwie, und habe versucht, mir da neuere Literatur anzugucken. Und tatsächlich gab es in den USA in den 1980er, 90er Jahren Ansätze, wo man Kriegsveteranen versucht hat, in psychotherapeutischen Kliniken, wo sie dann auch immer waren, zu behandeln und auch Rituale einzusetzen, und zwar um die Reintegration in die Gesellschaft wiederherzustellen. Also das bei posttraumatischen Belastungssyndromen ist das ja oft ein großes Problem, dass der Kontakt mit dem Alltag, mit dem normalen Leben und mit der Familie sehr schwierig ist, sich wieder einzufinden und wieder einzugliedern mit den Menschen, die all diese traumatischen Erfahrungen nicht gemacht haben. Und man hat, ich glaube, Anleihen aus den Ritualen der amerikanischen Ureinwohner genommen, die genau das gemacht haben. Also den Krieger wieder willkommen heißen oder wieder als Teil der Gemeinschaft aufnehmen. Und das wurde dann vor allen Dingen von den Familien der Patienten mitgetragen irgendwie so. Und dann gab es verschiedene Zeremonien. Das war also nicht christlich oder sowas dann angebunden, sondern man hat Rituale konstruiert, würde ich mal sagen, aber auf Grundlage von bekannten Praktiken amerikanischer Ureinwohner. Und ich, so wie ich das der Literatur entnommen habe, war das sehr positiv oder hat das ganz positiv funktioniert.
Was mich in Anlehnung daran schon interessieren würde, wir reden ja bei Krisen vor allem von negativen Ereignissen. So, wie kann man nach einem Rückschlag wieder nach vorne schauen? Und da ist es ja so, dass in der Psychologie sich auch ein großer Zweig damit befasst, wie kann ich solche Krisen, zumindest persönliche Krisen oder individuelle Krisen, wie kann ich sie präventiv verhindern? Gerade im Bereich Depression oder generell von klinischen Symptomen und, wie wir sagen, psychischen Störungen, gibt es eine ganze Bandbreite von protektiven Faktoren, wie zum Beispiel ein gesundes Umfeld, eine gesunde Interaktion, so etwas wie Selbstwert. Was sagt denn die Indogermanistik dazu? Also gibt es denn auch Überlieferungen von Fällen, in denen Gelehrte oder andere Quellen von Übermittlung berichten, wie sie solche Situationen verhindert haben oder wie sie selber persönliche Krisen verhindert haben.
Den Ansatz mit den protektiven Faktoren finde ich total sinnvoll und das geht auch in die Richtung, das musst du mir jetzt nochmal zurückbestätigen, von Ressourcen oder persönlichen Ressourcen, oder? Wenn ich habe ein bisschen dieses Salutogenese-Modell im Kopf, welches sind die Faktoren, die bewirken, dass man eben nicht krank wird oder dass man sich schnell erholt von einer Krise, und da zählen ja solche Sachen wie eben Beziehungen, persönliche soziale Beziehungen, aber auch eingebunden sein in eine Glaubensgemeinschaft kann dazu zählen oder Erfahrungen von, ich habe etwas überwunden, ich habe etwas selbst bewältigt. Das gibt dann die Möglichkeit, resilient zu sein in der nächsten Situation. Und was ich auch ganz spannend finde, so etwas wie Sense of Coherence oder Kohärenzsinn. Also ich kann die Dinge, die mir passieren, einbinden in ein Weltmodell, wo sie sinnvoll sind. Also das, was mir passiert, ist nicht random und ich habe keine Möglichkeit, mich vorzubereiten oder darauf zu reagieren, sondern es gibt Strukturen und da kann ich die Ereignisse einpflegen sozusagen oder ihnen einen Platz geben und einen Sinn aus dem machen, was mir passiert und wie ich damit umgehen kann. Und ich glaube, es gibt keine Meta-Überlegungen, sage ich jetzt mal, dass das bewusst so reflektiert oder als Handlungsmöglichkeiten angeboten wird. Aber ich glaube, dass man schon Rückschlüsse darauf ziehen kann, dass solche Ressourcen auf jeden Fall existiert haben. Wenn man jetzt, ne, wenn man sagt, so, es gibt ein Ritual, um Familienstreit zu lösen, das bedeutet doch, Familienverbindungen sind eine wichtige Ressource. Und wenn die nicht mehr funktionieren, dann habe ich eine Krise und das muss behoben werden. Ich würde sagen, so rum funktioniert es ein bisschen. Und ansonsten gibt es für Gesellschaften, das ist der Bereich, über den Elise Sommer, glaube ich, in der Altorientalistik auch schon gesprochen hat, gibt es die Möglichkeit, durch Vorzeichen auf zukünftige Krisen zu schließen. Also das ist etwas, das vor allem Gesellschaften betrifft, ne, die Orakelsysteme oder sowas etabliert haben. Auch in Rom, nicht nur im Alten Orient, auch in Rom gab es die Möglichkeit, sozusagen aus bestimmten Naturereignissen konkrete Zukunftsszenarien abzulesen, die als Bedrohung empfunden wurden oder die als Bedrohung deklariert wurden. Irgendwie, ne, dass der Mond jetzt so und so rumsteht, das bedeutet, es wird eine schreckliche Hungersnot geben oder sowas. Und dass es dann quasi präventiv die Option gab, etwas gegen dieses Vorzeichen zu unternehmen, um die Krise, die es ankündigt, abzuwenden. Und ich glaube, für den römischen Bereich, sage ich jetzt mal, für die römische Antike ist es ganz spannend, weil diese Vorzeichen dem Senat gemeldet werden mussten und als richtiges Vorzeichen mussten die dann offiziell anerkannt werden, also als Prodigium prokuriert werden. Und dann konnte man etwas unternehmen. Und ich meine, es gibt Untersuchungen dazu, dass in Krisenzeiten besonders viele von diesen Prodigien offiziell anerkannt wurden, weil man natürlich in der Situation vielleicht ein höheres Bedürfnis hatte, etwas zu unternehmen und zukünftige Krisen abzuwenden. Und die Handlungsfähigkeit, die man schon in der Gegenwart dadurch bekommen hat, hat möglicherweise dabei geholfen, mit den aktuellen Problemen irgendwie besser zurechtzukommen.
Das heißt, Sie sollten jetzt Vorzeichen lesen.
Vielleicht.
Vielleicht hilft es weiter in der aktuellen Zeit.
Da sollten wir Elise nochmal dazu holen, weil ich glaube, die Vorzeichen und Orakel aus dem Alten Orient, die sind noch viel spannender und lustiger. Und was hast du, Nick, in deiner Forschung im Zusammenhang mit der Neuropsychologie jetzt auch? Erhebst du da auch Informationen über protektive Faktoren, die Probanden irgendwie mitbringen oder die Einfluss auch auf die Neurologie haben? Ist das möglich?
Ja, wir untersuchen natürlich auch prognostische Eigenschaften, vor allem Persönlichkeitsmerkmale. Also es gibt bestimmte Interaktionen mit dem Dopaminhaushalt, mit Erwartungseffekten, die vor allem in Verbindung mit Persönlichkeitsmerkmalen stehen, wie zum Beispiel Extraversion.
Was bedeutet das? Ich glaube, das muss man erklären.
Extraversion und Introversion sind zwei Gegenpole, die Auskunft darüber geben oder versuchen zu beschreiben, wie nach außen gekehrt oder nach innen gekehrt ein Mensch ist. Also ob ich jetzt eher kommunikativ, gesprächig bin, dominant im sozialen Kontext oder ob ich eher für mich bin, den Kontakt zu anderen vielleicht eher sogar meide. Mhm.
Und das hat Einfluss darauf, wie anfällig man ist für eine Krise?
Ja, also es gibt natürlich einen prognostischen Wert. Alles hat gewissermaßen einen Einfluss. Man kann sehr viele Variablen nehmen, um zu schauen, ob sie etwas vorhersagen kann. Und gerade Persönlichkeitsmerkmale haben eine gewisse Vorhersagekraft. Bei Extraversion gibt es Verbindungen zu psychischen Störungen, wobei man dazu allerdings auch sagen muss, dass es durchaus Korrelationen gibt zwischen dieser Extraversion-Introversionsskala und Neurotizismus. Und bei Neurotizismus, das ist ein anderer Faktor von der Skala der Big Five, die in der Psychologie relativ bekannt sind und auch häufig verwendet werden, der Auskunft darüber gibt, wie anfällig ich für Stresssituationen bin. Wobei ich dann sogar sagen würde, dass die Skala noch einmal etwas präsenter in Bezug auf Krisensituationen ist. Denn wenn ich jetzt eine Skala habe, die schon versucht zu erfassen, wie sensibel ich auf Stress reagiere, dann wäre es natürlich auch sinnvoll, diese Skala vor allem in Bezug auf protektive Faktoren, in Bezug auf Krisen und so weiter anzuwenden. Wobei man auch da vielleicht als kleine Geschichte erzählen kann, wie diese ganze Skala entstanden ist. Die Big Five basieren auf einem lexikalischen Ansatz, was bedeutet, das Autorenteam hat eine lange Wortliste zusammengestellt mit allen möglichen Adjektiven, die zur Beschreibung der Persönlichkeit dienen. Und diese Liste so runtergekürzt, dass die 100 gängigsten Adjektive verwendet wurden. Also es wurde eine Liste generiert mit 100 Adjektiven. Und Probanden und Probanden durften sich dann selbst auf diesen Adjektiven raten, also wie schüchtern sie sind, wie extravagant sie sind oder wie aktiv sie sind und so weiter. Und in einem statistischen Verfahren wurde diese Liste von 100 Adjektiven, wobei ich dazu noch ergänzen muss, dass es auch Fremdbeurteilungen gab, also wie ich jetzt andere Personen raten würde, wie ich jetzt zum Beispiel dich, Theresa, einschätzen würde. Genau, und diese Ratings samt dieser Liste von 100 Adjektiven wurden so, sagen wir mal, abgewandelt oder statistisch so umformatiert, dass ich dann im Endeffekt 5 Dimensionen habe, also 5 Überkategorien, auf die sich diese 100 Adjektive reduzieren lassen. Also ich habe dann quasi aus dieser ganzen Bandbreite an Adjektiven, die mir in der Literatur oder im Lexikon zur Verfügung stehen, habe ich dann 5 ideellerweise voneinander unabhängige Faktoren, anhand derer sich Personen einordnen lassen. Also wie zum Beispiel ein Fünfeck, wo ich dann je nach Stärke der Ausprägung den Punkt weiter nach außen oder nach innen setzen kann und dann individuelles Fünfeck für eine Person habe.
Und was sind die 5 Dimensionen dann alle zusammen?
Ja, um das Ganze jetzt aufzulösen, um die Fragezeichen in Ausrufezeichen zu verändern. Wir haben einmal Extraversion als eine Skala, wie ich schon gesagt habe, für diese nach außen oder nach innen Gerichtetheit. Offenheit für Erfahrung, das sagt man so, ist ein Proxy für, wie intellektuell eine Person bewandert ist. Dann Verträglichkeit, ob ich jetzt eher auf Konfrontation aus bin oder ob ich eher ein verträglicher Mensch bin. Dann haben wir, ich muss jetzt selber einmal durchgehen, Extraversion, Offenheit, Verträglichkeit, Neurotizismus als Faktor, der wiedergeben soll, wie empfindlich ich auf Stress reagiere. Und das 5. ist die Gewissenhaftigkeit, also ob ich jemand bin, der eher locker mit Anforderungen und Aufgaben umgeht, im Sinne von Genauigkeit, oder ob ich jemand bin, der jetzt pünktlich ist, der versucht, möglichst akkurat zu arbeiten. Ja, und das ist so dieser Umfang, in dem wir uns bewegen.
Was für Linguistinnen ist das super cool, weil es um Sprache geht einfach, ne? Ist das, funktioniert das, also in welcher Sprache hat man diese Adjektivliste gemacht oder funktioniert das in allen, für alle Sprachen gleichermaßen?
Da kommen wir dann zur Fragebogenkonstruktion. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Ansatz aus dem Englischen stammt, wobei, wenn das jetzt Wer wird Millionär wäre, bräuchte ich, glaube ich, auch den 50-50-Joker. Da habe ich leider nicht so gut aufgepasst. Sollte ich ändern.
Aber es ist naheliegend. Ich hätte es auch sofort vermutet.
Um dann aber zu dieser Fragebogenkonstruktion zu kommen, selbst Fragebögen, die aus dem Englischen stammen, werden ja so geändert, dass sie auch im deutschsprachigen Raum Anwendung finden. Also ich habe jetzt beispielsweise eine Studie, die diesen lexikalischen Ansatz für sich etabliert hat, die das in England, sagen wir mal, ausprobiert hat. Und wenn ich das Ganze in Deutschland durchführen möchte mit einer Population, die deutschsprachig ist und, sagen wir einfach mal, nicht in Englisch bewandert, dann muss ich den Fragebogen irgendwie übersetzen. Und da gibt es eine Reihe von Gütekriterien, die erfüllt sein muss. Also natürlich versuche ich als erstes, den Fragebogen zu übersetzen, dass sie ihn dann beantworten von einer Reihe von Probandinnen und Probanden in größeren Stichproben und schaue mir dann die Merkmale an, die dieser Fragebogen erfüllt, ob er jetzt eine interne Konsistenz hat, ob er die gleiche Struktur hat wie der englischsprachige Fragebogen. Und so versucht man natürlich auch über Populationen übergreifend solche Ergebnisse zu verstehen.
Das finde ich sehr interessant, weil ich würde mich sofort als Linguistin ja auch fragen, ob es möglich ist, jedes dieser Adjektive in jede Sprache zu übersetzen. Ich glaube, dass die Begrifflichkeiten nicht deckungsgleich sind, oder dass ich das, ich meine dazu eine Studie gelesen zu haben, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, aber auf jeden Fall haben die andere bedeutet jetzt, das, was wir vielleicht als freundlich beschreiben, hat dann, also, und dann gibt es ja vielleicht freundlich und nett bei uns und bei den anderen gibt es halt nur ein Wort, dass sich das als Oberbegriff dafür gilt oder sowas. Ich glaube, es würde schwer, also ich könnte mir schwer vorstellen, dass man in jeder Sprache wieder auf exakt 100 Begriffe kommt, oder?
Da möchte ich mal eine Frage in die Runde stellen, und zwar, wie würdet ihr denn Glück auf Englisch übersetzen?
Aha, ja, das ist der klassische Fall irgendwie mit Zufallsglück und längerfristigem Glück, ne? Also Luck und Happiness.
Exakt.
Genau, also das wäre auch, Tina, glaube ich, gerade meine, also nicht genau das, aber meine Idee wäre gewesen, dass die Big Five ja sehr abstrahieren irgendwie, ne? Also dass Unterschiede sehr feinkörnig auf jeden Fall, glaube ich, immer vorhanden sind zwischen den Sprachen und dem Spektrum. Aber vielleicht ist das der Trick, die fünf Dimensionen so groß zu machen irgendwie so, dass das dann freundlich und nett auf jeden Fall in der gleichen Dimension drin sind, egal wie sie sich im Detail zueinander verhalten.
Da gibt es natürlich auch verschiedene Verfahren, die versuchen, die Strukturgleichheit zwischen Kulturen zu überprüfen. Das nennt man dann Kulturinvarianz. Also ich versuche zu zeigen, dass ob ich jetzt ein Konstrukt in Europa, ne, das ich messe, ob das zum Beispiel auch für eine asiatische Bevölkerung gilt, zum Beispiel auf den Philippinen, oder ob ich dasselbe Instrument mit derselben Struktur in Australien auch so anwenden kann, dass die Struktur erhalten bleibt.
Und ich finde, also ich weiß es nicht für Adjektive, aber für Metaphern, also für Bilder, die Emotionen beschreiben, gibt es Untersuchungen, die sehr sprachübergreifend sind, auch ganz unterschiedliche Sprachtypen einbeziehen. Und Zoltán Kövecses ist da irgendwie jemand, der sich ultra viel damit beschäftigt hat, mit diesen Bildern. Und es ist zum Beispiel so, dass die Basisemotionen, sage ich jetzt mal, sowas wie Ärger oder Liebe oder sowas, ne, nickt schon, dass die in verschiedenen Kulturen und Sprachen identisch konzeptualisiert sind. Also dass Wut immer als etwas, das mit Hitze verbunden ist, zum Beispiel übereinstimmt, ne? Oder dass der Mensch, der wütend ist, als ein Behälter vorgestellt oder konzeptualisiert wird, in dem eine Flüssigkeit kocht. Dass man sagt so, ich koche gleich über irgendwie, ne? Oder man explodiert vor Wut oder sowas. Oder also verschiedene sprachliche Bilder, die aber relativ konsistent sind über unterschiedliche Sprachen, auch Zeiträume und Kulturen hinweg. Und das finde ich super spannend. Das ist ja dann wahrscheinlich auch ein Bereich, der für euch total interessant ist.
Ja, ein sehr bekanntes Beispiel, und ich würde sogar sagen, das berühmteste Beispiel ist die Forschung von Paul Ekman, der sich vor etwa 40 bis 50 Jahren angeschaut hat, ob Emotionen über alle Kulturen hinweg gleich sind, beziehungsweise gibt es natürlich kulturelle Unterschiede mit Nuancen, die sich teilweise unterscheiden, was aber alle Kulturen gemeinsam haben, zumindest wenn man auf die Forschung von Paul Ekman vertraut, ist, dass es 6 Basisemotionen gibt, die auch kulturübergreifend sich im Gesichtsausdruck zeigen. Zum Beispiel Ärger, Freude, Traurigkeit, Ekel. Wenn ich jetzt nach Australien gehen würde, nach Afrika, nach Südamerika, und ich hätte einen Menschen vor mir stehen, der jetzt eine Mimik zeigen würde, die seinen emotionalen Zustand wiedergibt, dann würde es 6 Emotionen geben, die ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit identifizieren könnte, auch als jemand, der aus einem anderen Kulturkreis stammt.
Mhm. Ja, super cool.
Magst du noch mal was zu den Persönlichkeitsmerkmalen sagen? Ich glaube, da waren wir vorhin hängen geblieben, sind dann so ein bisschen weiter in die Forschung eingedrungen. Aber
die Persönlichkeitsmerkmale als protektive Faktoren.
Ja, genau.
Wir waren ja irgendwie davon ausgegangen, oder ne, ich hatte, glaube ich, wissen wollen, wie man erheben kann, inwiefern protektive Faktoren für die Probandinnen und Probanden jetzt auch zum Beispiel in deinen Studien eine Rolle spielen auf das, was man hinterher oder auch im neurologischen Bereich messen kann dann sozusagen. Ist das dann immer eine Selbsteinschätzung oder basiert das immer auf einer Selbsteinschätzung? Wie bin ich, wie verhalte ich mich, wenn das und das passiert? Wird sowas dann über Fragebögen erhoben?
In Bezug auf Fragebögen, ja, da gibt es auch wieder sehr verschiedene Bereiche, wo ich verschiedenste Fragebögen anwenden kann. Ich kann natürlich schauen, welche Eigenschaften sich fördernd oder nachteilig auf das Krisenerlebnis auswirken. Wenn ich jetzt zum Beispiel von Persönlichkeitsmerkmalen spreche, wie den Big Five, was ja auch wiederum nur ein ganz kleiner Rahmen ist. Also es gibt verschiedenste spezialisierte Fragebögen. Dann kann ich zum Beispiel auch auf die klinische Forschung schauen. Es gibt so etwas wie strukturierte klinische Interviews, wo ich jetzt Fragen stelle, auf die meine Patienten antworten. Und in Abhängigkeit von bestimmten Scores oder Ausschlusskriterien habe ich dann zum Beispiel eine genaue Diagnose. Das ist ja auch das, was ein Fragebogen in dieser Situation macht. Er versucht etwas, ich sage mal, Latentes zu messen. Etwas, was nicht greifbar ist, wie es ja bei psychischen Störungen der Fall ist. Das ist ja auch erstmal etwas, was wir anhand von Kriterien, von Merkmalen versuchen, in Anführungszeichen objektiv zu erfassen. Das machen wir alles messbar mit Fragebögen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme das Beispiel von einer Borderline-Persönlichkeitsstörung beziehungsweise emotional impulsiv, wie es der ICD-10 nennt, dann gibt es zum Beispiel verschiedenste Therapieansätze, die auch zugeschnitten auf eine psychische Störung wirken. Im Bereich von Borderline-Persönlichkeitsstörung ist es zum Beispiel dialektisch-behaviorale Therapie, da werden Achtsamkeitsübungen durchgeführt. Und wenn ich das dann so deute, dass wenn ich ein Kriterium erfüllt habe, was ein Fragebogen misst, und das dann als Prädiktor nehme für mein Outcome, dann kann ich zum Beispiel daraus folgern, wenn ich jetzt diese Therapie durchführe mit schizophrenen Patientinnen und Patienten oder mit depressiven Patientinnen und Patienten oder mit Borderline-Patientinnen und Patienten, dass ich dann vielleicht auch schauen kann, bei welcher Population am besten oder spezifisch eine Therapieform wirken kann. Denn wenn ich jetzt einfach ein Breitbandantibiotikum verabreichen würde und so wie es der Fall sein könnte, dass man für verschiedenste Störungen oder für die Depression, die ja ein sehr heterogenes Störungsbild darstellt, wenn ich da jetzt jedem Patienten oder jeder Patientin dasselbe Medikament verabreichen würde, ein Serotonin-Wiederaufnahmehemmer oder etwas, was an den Dopaminrezeptoren andockt oder etwas anderes, wenn ich jedem Patienten einfach dieselbe Tablette verabreichen würde, dann müsste ich damit rechnen, dass ich unterschiedliche Ergebnisse habe, weil ich einen Faktor nicht berücksichtige. Und da ist natürlich das Ziel von Fragebögen, diese Faktoren gewissermaßen zu manifestieren, messbar zu machen und darauf aufbauen zu schauen, in welchem Setting ich die am besten zugeschnittene Lösung verabreichen kann bzw. präsentieren kann.
Und kann man, also hältst du es für möglich, ich weiß gar nicht, ob das gemacht wird oder ob es überhaupt möglich ist, aber gibt es oder kannst du dir vorstellen, dass es auch Persönlichkeitsmerkmale und Faktoren gibt, die begünstigen, dass jemand für Placebo anfällig ist oder besser darauf oder schlechter darauf reagiert?
Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Beziehungsweise würde ich so weit gehen zu sagen, ja, es gibt diese Faktoren, weil es einfach, wenn es mit diesem Belohnungslernen zusammenhängt und Dopamin und wovon wir jetzt ausgehen, da gibt es einfach Korrelate, die zeigen, dass es Persönlichkeitsmerkmale gibt. Welche genau das sind, soweit würde ich jetzt nicht gehen, mich da auf einen bestimmten Rahmen festzulegen. Auch einfach aufgrund dessen, dass wir natürlich noch die Testung durchführen und wenn ich zu viel erzählen würde und vielleicht potenzielle Interessenten für unsere coole Studie, wenn ich denen jetzt sagen würde, das ist so und so, dann könnte das natürlich ein Problem darstellen.
Weil es die Ergebnisse verfälschen würde, ne? Wenn jetzt Leute den Podcast anhören und dann sagen, ich möchte unbedingt an der Studie von Nick mitmachen.
Ja. Ja. Vielleicht bin ich da natürlich auch super vorsichtig, denn Hypothesen sind ja auch jetzt nicht. Wir präsentieren sie jetzt nicht offen auf dem Serviertablett. Wenn ich allerdings hingehe und sage, hey, wir wollen jetzt genau das untersuchen, dann führt das natürlich auch zu einer Reihe von Versuchsleitereffekten und Erwartungseffekten, die natürlich auch wiederum die Ergebnisse einer Studie beeinflussen können.
Ja, klar.
Da bitte ich natürlich um Nachsicht. Ja.
Das ist echt mies in der Psychologie, oder? Dass die Sachen, die man untersucht, selber auf einen zurückfallen. Ja. Verstehe ich total. Aber ich finde es super spannend und ich bin auf jeden Fall gespannt, was rauskommt aus der Studie. Vielleicht können wir irgendwie da auch was verlinken dann auf der Website mit dem Podcast. So.
Ja.
Ja, genau, auf jeden Fall. Ich habe mich noch gefragt, bei diesen Persönlichkeitsmerkmalen, sind die eigentlich in Stein gemeißelt oder können die sich irgendwie verändern im Laufe des Lebens durch, weiß ich nicht, äußere Einflüsse oder sowas? Jetzt gerade meinetwegen die Corona-Krise wäre ja ein offensichtliches Beispiel, was vielleicht ein heftiger Einflussfaktor wäre auf eine Persönlichkeitsstruktur, oder?
Da gibt es tatsächlich verschiedene Studien. Die einen zielen darauf ab, zu schauen, wie sich die Persönlichkeit über die Zeitspanne des Lebens entwickelt. Und da ist es so, dass ich zeigen kann, dass ein Mensch in jüngeren Jahren eine geringere Stabilität aufweist als jemand, der schon viele Jahrzehnte gelebt hat, sodass man also bei Kindern und Jugendlichen ein eher instabiles Bild sieht, in dem Sinne, dass sich die Persönlichkeitsmerkmale da noch stärker ausdifferenzieren können, noch stärker festigen, während jemand, der eben schon die Phase der Adoleszenz überstanden hat und vielleicht mit der Zeit erwachsener geworden ist, eine stärkere Stabilität aufweist. Und das kann man mit Korrelation zeigen. Als einfachstes Beispiel, ich nehme jetzt mal eine Gruppe von Personen wir fangen jetzt an mit einer Kohorte, mit Menschen, die 6 Jahre alt sind. Wir legen denen einen Fragebogen vor zur Persönlichkeit und alle 2 Jahre laden wir diese Personengruppe wieder ein, um einen Fragebogen auszufüllen. Dann kann ich zum Beispiel nach 20 Jahren schon sehr schöne Resultate sehen. So etwas nennt man auch in dem Fall Langzeitstudie oder prospektive Longitudinalstudie, mit der ich so etwas erfassen kann. In Bezug auf Corona gibt es auch Studien, wobei mein Kenntnisstand ist, dass es da unterschiedliche Ergebnisse gibt in Bezug auf Extraversion, also was ich vorhin genannt habe, wie sehr ich nach außen gerichtet bin, wo man auch wieder verschiedene Hypothesen aufstellen kann. Ich kann sagen, dass Personen, die nach außen gerichtet sind, die von der Kommunikation mit anderen stark profitieren, die von diesem Gemeinschaftsleben stark profitieren, dass diese durch die Krise stärker leiden können. Ich kann aber auch auf der anderen Seite Hypothesen aufstellen und Vermutungen anstellen, warum introvertierte Menschen eher unter Corona leiden können, also unter der aktuellen Situation. Und soweit ich weiß, ist der Kenntnisstand, also ist das nicht ganz eindeutig. Und deshalb möchte ich auch an der Stelle nichts Falsches erzählen.
Und das ist ja auch immerhin noch nicht abgeschlossen. Das ist auch noch eine Situation, wo man drinsteckt irgendwie, wo man wahrscheinlich nicht letztlich abschließend was dazu sagen kann.
Es gibt natürlich Studien, die jetzt vermutlich schon seit einem Jahr laufen, vielleicht sogar schon etwas länger als ein Jahr, die Ergebnisse finden können. Interessanter wäre es natürlich noch zu sehen, wie es sich über dieses eine Jahr hinaus verhält. Also es kann ja sein, dass wenn jemand bis heute keine Veränderung gezeigt hat, dass auch da irgendwann sich eine Veränderung zeigen kann, sofern die Krise noch länger anhält oder je nachdem, wie lange sie sich erstrecken. Da hätten wir auch den Faktor Zeit, ne, dass ich nicht einfach nur schaue, wie sich ein Persönlichkeitsmerkmal von A nach B über ein Jahr verändert, sondern wie es sich über verschiedene Intervalle, über mehrere Jahresabschnitte verhält und über diese gesamte Situation.
Ich finde auf jeden Fall super, dass wir alle im Krisengipfel genug Extraversion gehabt haben, um von der Kommunikation miteinander zu profitieren. Also das finde ich, da bin ich wirklich froh, dass wir uns nicht von der Situation haben abhalten lassen irgendwie, sondern das eben auf anderem Weg ermöglicht haben. Das war schon ganz cool. Also weil ich es auch einfach super spannend finde und auch, dass so viele aus so vielen wissenschaftlichen Disziplinen von uns irgendwie diese Offenheit, du hast es schon vorher erwähnt, Nick, besessen haben, auch mal drüber rauszuschauen, was man selber macht und sich zu fragen, wo es Anknüpfungspunkte gibt. Gerade bei uns war das ja jetzt nicht so, also ich würde sagen, ich bin schon interessiert an der Psychologie, aber Neuropsychologie hatte ich überhaupt keine Ahnung und differenzielle Psychologie und so und finde es aber trotzdem cool, dass es immer wieder so, dass wir uns immer wieder die Hand geben können irgendwie.
Da würde ich auch sagen, ist die Psychologie sehr flexibel, denn ist eine Wissenschaft mit wirklich sehr vielen einzelnen Interessen im Sinne von verschiedenen Arbeitseinheiten, die verschiedene Fragestellungen verfolgen und an verschiedensten Zweigen andocken. Also die Psychologie stellen sich ja manche vor als das, was irgendwie mit gestörten Menschen zu tun hat, denen wir Medikamente verabreichen. Da gibt es auch wiederum verschiedene Märchen und Mythen. So wie es tatsächlich aussieht, ist einfach, dass wir sehr viele Strukturen haben. Also es gibt die Neuropsychologie, Biopsychologie, Kognitionspsychologie. Dann gibt es andere, die sich mit Sozialpsychologie auseinandersetzen. Ich selbst bin irgendwo, würde ich persönlich jetzt so behaupten, zwischen Sozialpsychologie und Neuropsychologie an dieser Schnittstelle, wo ich schaue, wie sich das Neurotransmittersystem und kognitive Mechanismen, wie sich das auch so ein bisschen auf das Behaviorale auswirken kann. Und dann gibt es natürlich auch klinische Psychologie, Wirtschaftspsychologie. Und ich könnte diese Liste jetzt endlos lang fortsetzen. Und ich sehe das Potenzial darin, dass eben dadurch, dass die Wissenschaft auch in unserem Bereich so vielfältig ist, dass es quasi an jedem Ende einen Andockpunkt gibt, wo man Hand in Hand versuchen könnte, neue Lösungen zu schaffen.
Und was hast du jetzt mitgenommen aus dem Krisengipfel, Nick?
Also tatsächlich hat sich mein Fokus erweitert. Ich hätte, wenn man mir vor dem Krisengipfel gesagt hätte, du, es gibt da interessante Texte vielleicht aus der Indogermanistik, die man in der Psychologie aufgreifen könnte, da muss ich sagen, von meinem persönlichen Persönlichkeitsmerkmal her hätte ich schon gesagt, okay, das ist sehr interessant. Aber ich denke, nach dem Gipfel, auch dadurch, dass wir so viele Fakultäten und Wissenschaftsdisziplinen vertreten hatten, würde ich sagen, ist das Interesse nochmal größer geworden. Also natürlich ist es ist eine Gratwanderung. Man muss gucken, wie spezialisiert man in dem eigenen Zweig bleibt, um sich auch auf das Wesentliche zu konzentrieren. Denn in der Wissenschaft gibt es natürlich Projekte mit gezielten Fragestellungen. Und da muss ich gucken, kann ich den Rahmen schaffen, um von anderen Disziplinen zu profitieren? Und da sehe ich als vielversprechenden Ansatz, gemeinsame Anträge einzureichen, sofern die Schnittmenge da ist. Und dann zu schauen, okay, wie kann ich jetzt Wissen aus dem einen Wissenschaftszweig in den anderen transferieren? Wie sich das umsetzen lässt, das wird sich, denke ich, auch in nächster Zeit, in den nächsten Monaten und Jahren zeigen. Da würde ich natürlich alle dazu ermutigen, die die Möglichkeit haben, das unbedingt zu machen. Und ich würde auch sagen, dass Wissenschaften, die vielleicht medial nicht so große Aufmerksamkeit erfahren, dass denen durch solche Krisenveranstaltungen, also einer Veranstaltung mit einem gemeinsamen Interesse, wo aber sehr viele Disziplinen zusammenkommen, dass denen einfach die Möglichkeit gegeben werden sollte, Gehör zu finden. Und deshalb, wie gesagt, bin ich einfach super froh, daran teilgenommen zu haben, weil ich auch den Eindruck habe, etwas gelernt zu haben, etwas mitgenommen zu haben, wenn es zum Beispiel darum ging, sich anzuschauen, wie Konflikte im alten Mesopotamien gelöst wurden oder in Irland vor 300 Jahren. Es gab sehr viele Eindrücke, die ich mit der Zeit dann auch aggregiert habe.
Sehr schön, das ist ein sehr schönes Schlusswort auch und ich glaube, wir bleiben dran, Theresa. Ich glaube, wir werden noch ein bisschen versuchen, das weiter fortzuführen, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall, genau. Ich bin auch total froh, dass wir das so gemacht haben und dass genau diese Leute auch irgendwie zusammengekommen sind und dass es so viele Schnittpunkte und Möglichkeiten gibt, ins Gespräch zu kommen.
Dann danke ich euch auf jeden Fall für die Möglichkeit, diesen Podcast zu erstellen und dafür, dass ich an dem Krisengipfel teilnehmen durfte.
Vielen, vielen Dank an dich.
Und vielen Dank an euch, dass ihr hier wart und mit mir gesprochen habt.
Gerne.